Ich will ein bisschen Fernsehen gucken. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ein Mann war von seiner Unfallversicherung dazu aufgefordert worden, nähere Angaben zum Hergang seines Unfalls zu machen. Und daraufhin schrieb er Folgendes. In Zeile 3 des Unfallberichtsformulars habe ich als Unfallursache Versuch, die Arbeit allein auszuführen, angegeben. In Ihrem Schreiben haben Sie mich gebeten, dies näher zu erläutern. Ich hoffe, dass die folgenden Angaben ausreichen. Ich bin von Beruf Maurer. Am Unfalltag arbeitete ich allein auf dem Dach eines 6-stöckigen Neubaus. Als ich meine Arbeit beendet hatte, stellte ich fest, dass noch etwa 500 Pfund Ziegel übrig waren. Anstatt die Ziegel von Hand herunterzutragen, beschloss ich, sie mit Hilfe einer Umlenkrolle, die an der Seite des Gebäudes im 6. Stockwerk angebracht war, in einem Fass herunterzulassen. Ich befestigte das Seil am Boden, kletterte auf das Dach und lud die Ziegel in das Fass. Dann kehrte ich zum Boden zurück und löste das Seil. Dabei hielt ich das Seil fest, um ein langsames Herablassen der 500 Pfund schweren Ziegel zu gewährleisten. Wie Sie aus Zeile 11 des Unfallberichts ersehen können, wiege ich 135 Pfund. Als ich plötzlich vom Boden hochgeschleudert wurde, war ich so überrascht, dass ich meine Geistesgegenwart verlor und vergaß, das Seil loszulassen. Unnötig zu sagen, dass ich ziemlich schnell an der Seite des Gebäudes hochgezogen wurde. In der Nähe des 3. Stockwerks stieß ich gegen das herabstürzende Fass. Das erklärt den gebrochenen Schädel und das gebrochene Schlüsselbein. Nur leicht verlangsamt setzte ich meinen rasanten Aufstieg fort, der erst endete, als die Finger meiner rechten Hand 2 Knöchel tief in der Seilrolle steckten. Glücklicherweise hatte ich in diesem Moment meine Geistesgegenwart wiedererlangt und konnte mich trotz der Schmerzen am Seil festhalten. Ungefähr zur gleichen Zeit schlug jedoch das Fass mit den Ziegeln auf dem Boden auf und der Boden fiel aus dem Fass heraus. Ohne das Gewicht der Ziegelsteine wog das Fass noch etwa 50 Pfund. Ich verweise nochmal auf mein Gewicht in Zeile 11. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich eine rasante Abfahrt an der Seite des Gebäudes. In der Nähe des 3. Stockwerks stieß ich gegen das aufsteigende Fass. Das ist der Grund für die beiden gebrochenen Knöchel und die Risswunden an den Beinen und im unteren Körperbereich. Durch die Begegnung mit dem Fass wurde ich so stark abgebremst, dass ich beim Sturz auf den Ziegelhaufen weniger verletzt wurde und mir glücklicherweise nur 3 Wirbel brach. Leider muss ich aber berichten, dass ich, als ich dort auf den Ziegeln lag, mich vor Schmerzen nicht mehr aufrichten konnte und auf das leere Fass 6 Stockwerke über mir blickte. Wieder die Geistesgegenwart verlor und das Seil losließ. Das leere Fass wog mehr als das Seil, sodass es auf mich stürzte und mir beide Beine brach. Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit die gewünschten Informationen geben konnte. Das ist wohl eine ziemlich perfekte Beschreibung für einen harten Tag, oder? Einige von euch haben ein Fass voller Probleme. Und es fühlt sich an, als ob euch Ziegelsteine in Stücke gerissen hätten. Und daher setze ich heute meine Predigtreihe über harte Zeiten fort. Aber anstatt einfach zu einem anderen Abschnitt überzugehen, möchte ich ganz sicher sein, dass wir die volle Tiefe von Jakobus 1 ausgeschöpft haben. Und so werden wir heute einfach nochmal denselben Abschnitt betrachten wie letzte Woche. Aber diesmal aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und ich hoffe, dass wir am Ende einen praktischen Plan haben, wie wir mit harten Zeiten umgehen können. Ich werde mich daher mehr auf die Anwendung als auf die Auslegung konzentrieren dieses Mal. Vielleicht ist die Frage, die uns bedrückt, ja gar nicht so sehr die Frage nach dem Warum. Ich meine, grundsätzlich wissen wir, dass Gott uns nicht hasst. Das wissen wir eigentlich. Wir wissen im Prinzip auch, dass Gott einen Plan hat und dass dieser Plan für uns zum Guten führt. Wissen wir grundsätzlich. Und wir wissen eigentlich auch, dass wir in unserem Leben immer wieder etwas ändern müssen. Das alles, das wissen wir. Aber was wir nicht so genau wissen ist, was muss ich ändern? Und wie soll ich was ändern? Und wie geht's weiter? Was soll ich tun? Und deshalb lautet daher das Thema heute harte Zeiten und jetzt? Es geht darum, wie wir mit harten Zeiten umgehen können. Was sollen wir machen, wenn wir drin stecken? Ja, wir können uns sagen, Gott hat einen Plan damit. Das ist gut und das ist richtig, aber was soll ich tun? Lasst uns nochmal gemeinsam einen Blick auf Jakobus 1, Vers 2 bis 5 werfen. Wie gesagt, es kommt euch hoffentlich bekannt vor. Jakobus 1, Vers 2 bis 5. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gerne. In den letzten beiden Wochen haben wir schon Folgendes gelernt. Erstens, harte Zeiten sind dazu da, uns etwas beizubringen, damit wir unser Verhalten und unseren Charakter ändern. Und Gott bewirkt Gutes durch unsere Prüfungen, wenn wir beten und ausharren. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber so steht es in der Bibel. Und dabei müssen wir verstehen, ohne Kampf gibt es kein Wachstum. Uns allen passieren schlimme Dinge, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und wir haben leider keine Kontrolle über vieles, was uns und unseren Mitmenschen zustößt. Aber wir haben volle Kontrolle darüber, wie wir darauf reagieren. Unsere Reaktion auf unsere Prüfungen, bestimmt weitgehend unser geistliches Wachstum oder den Mangel an Wachstum. Meine heutige Predigt folgt einem einfachen Schema, das sich kurz auf das Was und auf das Warum und schließlich auf das Wie konzentriert. Beginnen wir ganz einfach mit der ersten Frage: Was? Was will Gott von uns? Nun, das hatten wir letztes Mal schon. Wir sollen es für reine Freude halten. Das lesen wir in Vers 2. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Früher oder später, wahrscheinlich eher früher und aus unserer Sicht zu früh, werden wir mit verschiedenen Arten von Prüfungen konfrontiert. Das bedeutet in gewisser Weise, dass wir buchstäblich über ein Problem stolpern. Der englische Bibelübersetzer John Bertram Phillips, der hat es so formuliert. Er hat gesagt, wenn alle möglichen Arten von Prüfungen und Versuchungen in euer Leben kommen, meine Brüder, dann nehmt sie nicht als Eindringlinge übel, sondern nehmt sie als Freunde an. Ich weiß, leichter gesagt als getan. Und in diesem Zusammenhang drängt sich natürlich der Gedanke auf, dass es keine normale Reaktion ist, sich zu freuen, wenn Schwierigkeiten auftreten. Aber genau darum geht's. Es ist keine normale Reaktion. Jakobus spricht hier von einer übernatürlichen Reaktion, die durch den Heiligen Geist gebracht wird oder ermöglicht wird. Er ist es, der uns befähigt, aus der Perspektive Gottes heraus zu sehen und aus dieser Perspektive heraus zu reagieren. Prüfungen als Freude zu empfinden, ist eine bewusste Entscheidung, die wir in harten Zeiten treffen können und sollen. Wahrscheinlich liegt unser Hauptproblem darin, dass wir das Wort Freude falsch verstehen. Und vielleicht hilft die folgende Erklärung. Freude ist eine tiefe Befriedigung, die aus dem Wissen kommt, dass Gott die Kontrolle hat. Auch wenn meine Umstände außer Kontrolle zu sein scheinen. Gott hat die Kontrolle, auch wenn es mir nicht so vorkommt. Ich habe von einem Pastor in Florida gelesen, der hin und wieder sogenannte Halte-alles-für-Freude-Partys veranstaltet. Er bereitet dazu eine schöne Einladung vor, schickt sie an verschiedene Leute und wartet dann auf die Antworten. Und die lauten dann in der Regel ungefähr: Warum feierst du diese Party? Hast du Geburtstag? Oder habt ihr euren Hochzeitstag? Hast du eine Gehaltserhöhung bekommen? Und er antwortet dann darauf: Nein, ich gebe diese Party, weil ich gerade eine schwere Zeit durchmache. Und ich möchte feiern, weil ich weiß, dass Gott am Ende Gutes für mich geplant hat. Okay, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt mein Stil. Ich würde das nicht machen. Aber so ganz unpassend ist es eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir auch mal eine Party feiern, wenn wir harte Zeiten durchmachen. Oder zumindest uns und andere daran erinnern, dass Gott uns durch unsere Prüfungen in unserem Leben voranbringt und Gutes in uns bewirkt. Dass wir auf das Ende sehen und nicht auf das, wie es gerade ist. Und das führt direkt zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage nach dem Warum. Und ich kann die Antwort gern schon mal geben. Konzentriere dich auf die Vorteile. Wir sehen das in den Versen 3 und 4. Ihr wisst ja, dass durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Also diese beiden Verse, sie zeigen uns, warum wir es als Freude betrachten sollen. Das liegt daran, dass die Folgen von Prüfungen Standhaftigkeit und Reife sind. Und das hilft uns zu erkennen, dass unsere Probleme einen Sinn haben. Aber wir müssen uns dafür entscheiden, uns auf das Gute zu konzentrieren und nicht in Bitterkeit zu versinken. Gott macht das Beste aus unseren harten Zeiten, wenn wir beten und ausharren. Wenn Prüfungen kommen, dann gibt es etwas, das wir nicht wissen, und es gibt etwas, das wir wissen. Wir können nicht immer wissen, warum etwas so geschieht, wie es geschieht. Egal, wie sehr wir uns bemühen, es herauszufinden, wir wissen es. Manchmal, oft, vielleicht sogar meistens nicht. Es wird immer ein Rätsel im Leben geben. Gott erklärt sich uns nicht und er muss es auch nicht. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, dann sehen wir viele, viele Lücken, von denen wir uns wünschen, dass Gott sie ausfüllt. Manchmal tut er das, aber viele dieser Verständnislücken werden wir mit in den Himmel nehmen. Aber wir können wissen, dass Gott in unseren harten Zeiten zu unserem Besten und zu seiner Ehre am Werk ist. Drew Brees ist ein ehemaliger Footballspieler. Und als er sich bei einem Spiel schwer verletzte, da dachte er, seine Karriere sei vorbei. Aber als Christ beschloss er, sich auf das Gute zu konzentrieren. Und er schreibt: Gott, ich weiß, wenn du mich zu etwas bringst, wirst du mich auch durchbringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Ehrlich gesagt sehe ich ihn im Moment nicht, aber ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass ich glauben muss. Ich muss dir vertrauen und ich vertraue dir, aber im Moment ist es schwer. Ich glaube, das können wir nachvollziehen, oder? Und das ist der richtige Weg. Lasst es uns als Freude betrachten und uns auf das Gute konzentrieren, das Gott in uns wirken will. Lasst uns vertrauen darauf, dass Gott es gut zu Ende bringt. Und das führt uns jetzt zum Wie. Oder ich könnte auch sagen, ich könnte auch sagen, zur Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes müssen wir nutzen. Vers 5. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Wie wir letzte Woche gelernt haben, gibt Gott Weisheit, wenn wir durch harte Zeiten gehen. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und deinen Weg verloren hast, bitte Gott um Weisheit. Bitte Gott darum, dass er dir zeigt es oder dir hilft es zu verstehen. Obwohl seine Antwort immer persönlich und individuell ist, möchte ich heute einige weise Schritte aufzeigen, die wir gehen können. Ich werde 12 Wege beschreiben, wie wir in Weisheit wandeln können. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht mit einigen davon etwas anfangen könnt. Ich gehe gar nicht davon aus, dass alle für alle passen. Die Frage, die wir uns heute stellen, lautet gewissermaßen: Ich bin in einer harten Zeit, wie geht's jetzt weiter? Chuck Swindoll schreibt passend dazu, er schreibt: Ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was mir passiert, und zu 90% aus der Art und Weise, wie ich darauf reagiere. Keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Aber vom Prinzip her, 10% das, was mir passiert, und 90% das, wie ich darauf reagiere. Deshalb habe ich eben 12 Möglichkeiten, wie wir in harten Zeiten reagieren können. Und das erste ist: Sauge die Bibel in dich auf. Ich könnte auch sagen, wenn du leidest, dann schlag dein Lager im Buch der Psalmen auf. Ist eine Möglichkeit. Wir müssen uns jeden Tag mit dem Wort Gottes beschäftigen, auch wenn wir mal keine Lust dazu haben. Einfach als Ratschlag von mir. Macht das auch, wenn ihr mal keine Lust dazu habt. Wenn wir uns in die Bibel vertiefen, dann führt das dazu, dass sich die Wahrheit des Wortes Gottes tief in uns festsetzt, während wir durch harte Zeiten gehen. Wenn du zum Beispiel denkst, dass Gott dich allein gelassen hat, dann lies doch mal 5. Mose 31, Vers 6, wo es heißt: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und er verlässt dich nicht. Die Bibel sagt, du bist nicht alleine. Zweitens, sprich deine Zweifel aus. Es ist nicht falsch, Fragen zu stellen oder sich sogar bei Gott zu beschweren. Im Buch Hiob und in vielen Psalmen werden ernste Fragen an Gott gerichtet. Psalm 10, Vers 1 zum Beispiel, beginnt mit ziemlich direkten Worten. Warum, Jahwe, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Wo bist du eigentlich, wenn ich Schwierigkeiten habe? Wir dürfen sowas fragen. Wenn dich eine Tragödie schwankend und taumelnd zurücklässt, dann ist es nicht ungeistlich, deine Fragen oder Vorwürfe an Gott zu richten. Er ist groß genug, um mit deinen Verletzungen und mit deinen Vorwürfen umzugehen. Die Bibel ist voll von solchen Vorwürfen. Wir dürfen das auch. Und es ist viel besser, Gott zu fragen, wo er gewesen ist, als geistlich zu lächeln und so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht so ist. Es ist besser, es dem Allmächtigen zu sagen, es ihm hinzuschmeißen, als es zu verdrängen und Qualen zu leben. Drittens, vergeude deine Not nicht. John Piper hat einen Artikel mit dem Titel »Verschwende deinen Krebs nicht« geschrieben. In der Nacht vor seiner eigenen Krebsoperation hat er sich hingesetzt und 10 Wege aufgelistet, wie wir sicherstellen können, dass wir unseren Schmerz nicht verschwenden. Ich muss euch jetzt warnen. Seine Worte sind gewagt und deutlich. Aber denkt an die Situation, in der er sie geschrieben hat. Sonst würde ich das jetzt nicht vorlesen. Aber die Situation, in der er sie geschrieben hat. Und um seine Aussagen jetzt etwas zu verallgemeinern, ersetze ich dabei das Wort Krebs durch Not. Und er hat geschrieben: Du vergeudest deine Not, wenn du nicht glaubst, dass sie von Gott für dich bestimmt ist. Du vergeudest deine Not, wenn du glaubst, sie sei ein Fluch und kein Geschenk. Du vergeudest deine Not, wenn du Trost bei deinen Chancen suchst und nicht bei Gott. Du vergeudest deine Not, wenn du dich weigerst, über den Tod nachzudenken. Du vergeudest deine Not, wenn du denkst, Überwinden von Not bedeute, am Leben zu bleiben, anstatt Christus zu ehren. Du vergeudest deine Not, wenn du zu viel über die Not und zu wenig über Gott liest. Du vergeudest deine Not, wenn du dich von ihr in die Einsamkeit treiben lässt, anstatt deine Beziehungen zu vertiefen. Du vergeudest deine Not, wenn du wie diejenigen trauerst, die keine Hoffnung haben. Du vergeudest deine Not, wenn du die Sünde so lässig siehst wie früher. Und du vergeudest deine Not, wenn du sie nicht als Mittel zum Zeugnis für die Wahrheit und die Herrlichkeit Christi nutzt. Wie gesagt, John Piper hat diese Weisheiten in Tagen der Not geschrieben. Wir sollten unsere Not nicht vergeuden. Viertens, entwickle eine Theologie des Leidens. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen heutzutage ein unzureichendes oder sogar falsches Gottesbild haben. Randy Alcorn schreibt: Wir leben in einer Zeit, in der die Popkultur trotz ihrer Oberflächlichkeit einen weitreichenden Einfluss auf die Weltanschauung des Durchschnittsmenschen hat. Diese unterhaltungsorientierte und selbstgefällige Mischung aus Pop-Psychologie, Pop-Philosophie und Pop-Theologie ist zu seiner eigenen Weltanschauung geworden. Daryl Scott, der Vater von einer Tochter namens Rachel, hat etwas Bemerkenswertes gesagt. Und dazu muss ich sagen, seine Tochter Rachel war die erste, die 1999 bei dem Amoklauf an der Columbine High School ums Leben kam. Auf die Frage, was wir tun sollten, um uns auf das Böse und das Leid vorzubereiten, da antwortete dieser Daryl Scott ohne zu zögern: Den meisten Christen fehlt es an der Kenntnis der Eigenschaften Gottes, einschließlich seiner Souveränität, Allmacht und Allwissenheit, Gerechtigkeit und Geduld. Wir dürfen nicht auf die Zeit der Krise warten, um die Perspektive zu lernen. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, von anderen informiert zu werden. Lesen und studieren Sie selbst. Verschlingen Sie gute Bücher. Reden Sie über die Dinge Gottes. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ich habe es schon mal gesagt. Harte Zeiten, Leid, Schmerz, Trauer, Prüfungen und Versuchungen gehören zu unserem christlichen Leben mit dazu. Egal, was die Prediger des sogenannten Wohlstandsevangeliums auch sagen. Die Bibel ist da ziemlich deutlich. In einer Welt, in der sich alles um uns dreht, wollen wir keine Antworten, die uns Unannehmlichkeiten bereiten. Ganz zu schweigen von unserem Leiden oder Sterben. Aber das ist falsch. Studiert die Bibel. Die Bibel ist voll von geistlichen Menschen, die leiden, krank werden und sterben. Von Gott zu verlangen, dass er uns immer heilt und unser Unglück immer beseitigt, ist wie von ihm zu verlangen, dass er uns mit geistlicher Gleichgültigkeit quält. Ein Pastor aus China war zu einer Konferenz nach Texas eingeladen worden. Als er das viele Essen und die guten Unterkünfte sah, sagte er: Das ist einfach zu viel. Hier braucht man nicht einmal zu beten. Und ich fürchte, das ist ein guter Kommentar zu unserer westlichen christlichen Kultur. Wusstest du, dass es bei den Gebeten in der Bibel viel mehr um geistliches Wachstum geht, als um körperliche Gesundheit oder Reichtum? Mir gefällt daher, was Randy Alcorn sagt. Er sagt: Wenn harte Zeiten kommen, sollten die Menschen ihren Glauben an falsche Lehren verlieren, nicht an Gott. Wir müssen es lernen, zu verstehen, was Gott wirklich in unserem Leben vorhat. Fünftens, ganz wichtig, zieh dich nicht zurück. Es gibt Menschen, die in keine Gemeinde gehen, weil sie wütend auf Gott sind wegen etwas, das in ihrem Leben passiert ist. Ich bitte euch, zieht euch nicht zurück, wenn ihr harte Zeiten durchmacht. In Hebräer 10, Vers 25, da werden wir gewarnt. Dort steht: Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Es ist leicht, aus Gewohnheit in die Gemeinde zu gehen. Und ganz im Ernst, das ist wichtig. Es ist eine wichtige Gewohnheit. Denn wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, dann bleibt man auch in harten Zeiten dabei. Jemand hat es mal so ausgedrückt. Mach es dir zur Gewohnheit, sonntags zum Gottesdienst zu gehen, damit du, wenn du nicht loben kannst, trotzdem an der Gewohnheit festhältst. Wenn wir harte Zeiten durchmachen, dann brauchen wir Geschwister, mit denen wir uns treffen können. Und wir brauchen die Nähe Gottes, die wir im Gottesdienst finden. Sechstens, diene anderen, die leiden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es uns hilft, mit unseren eigenen Problemen fertig zu werden, wenn wir andere in den Mittelpunkt stellen? Wenn Gott uns tröstet, dann möchte er, dass wir das, was er uns lehrt, nutzen, um anderen zu helfen. Und das sehen wir zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Da schreibt Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir können die Menschen nicht retten und wir können ihre Probleme nicht immer lösen, aber wir können ihnen dienen. Siebtens, unterwirf dich der Souveränität Gottes. Seht euch Habakkuk 3, Vers 19 an. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Habakkuk hält hier an der Tatsache fest, dass Gott souverän ist. Er hat unbegrenzte Macht und absolute Kontrolle. Eine Gazelle ist schnell und trittsicher. Sie kann Hügel und Berge erklimmen und findet auch auf felsigen Pfaden und schwierigem Untergrund sicheren Halt. Hast du es zu den Bergen geschafft? Es ist wichtig, auch mit Kummer und Leid dorthin zu gehen. Mit Gott können wir uns über unsere Umstände erheben. Aber du musst dich seiner Souveränität unterwerfen. Achtens, denke über Gottes Treue nach. Die Schriften des Propheten Jeremia sind durchgezogen von Warum-Fragen, während er seine Klagen über Gott auflistet. Wie gesagt, das dürfen wir. Aber als er damit fertig ist, zwingt er sich, über die Wahrheit nachzudenken. Und dann schreibt er in Klagelieder 3, Vers 19 bis 23, denke ich an mein rastloses Elend, ist das wie Wermut und Gift. Doch immer wieder muss ich es tun und bin schwermütig geworden. Doch das will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf darf ich hoffen. Die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Gott hat eine Lösung für dein Leid. Aber du musst dich dafür entscheiden, seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Neuntens, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Und erlaube, dass Gott dich ändert. Auch wenn sich deine Umstände nicht ändern, kann Gott sie benutzen, um dich zu verändern. Ich denke, einige Christen wachsen nicht, weil sie im Nörgelmodus feststecken. Andere versuchen zu kontrollieren, was nur Gott kontrollieren kann. Ist es an der Zeit, loszulassen? Ist es an der Zeit, die Widrigkeiten zu akzeptieren? Es kann tatsächlich helfen, wenn wir unsere momentane Situation einfach annehmen. Natürlich muss es nicht so bleiben. In der Regel wird es auch nicht so bleiben. Aber ab und zu ist es an der Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was noch da ist. Und nicht auf das, was verloren ist. Zehntens, lass die Verbitterung los. Hebräer 12, Vers 15 warnt uns eindringlich davor, wie schlimm Verbitterung sein kann. Dort lesen wir: Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Allzu oft denken wir, dass wir unverschuldet überwältigt wurden und keine andere Wahl haben, als verbittert, wütend und feindselig zu sein. Aber es ist besser zu sagen: Ich könnte dem Zorn nachgeben, aber durch Gottes Gnade werde ich einen besseren Weg wählen. Ich könnte mich von meinem Herrn abwenden, aber ich werde es nicht tun. Lasst euch nicht verbittern. Und wenn ihr verbittert seid, haltet nicht daran fest. 11. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Er hat an deiner Stelle gelitten, um dein Sündenproblem zu lösen. Du wirst dadurch nicht sofort von allem Bösen und von allem Leid befreit. Aber du wirst es sein, wenn du diese Welt verlässt. Wenn du Jesus aber nicht in dein Leben aufnimmst, sind die Schmerzen und Leiden, die du jetzt erfährst, nichts im Vergleich zu dem, was dich nach deinem Tod erwartet. Aber wenn du dein Leben Jesus jetzt gibst, wird es nicht leidensfrei. Aber du hast ein wunderbares Ziel, auf das du dich freuen kannst. Und 12. Entscheide dich, vorwärts zu gehen. Egal, was passiert, mach dir 3 Dinge klar. 1. Ich kann nicht zurück. 2. Ich kann nicht hierbleiben. Und 3. Ich muss vorwärts gehen. Als David Livingstone, der Pioniermissionar in Afrika, als er nach Großbritannien zurückkehrte, da wurde er gefragt: Was werden Sie jetzt tun? Und seine Antwort war: Ich bin bereit, überall hinzugehen, solange es vorwärts geht. Vorwärts. Also, wie gehen wir mit harten Zeiten um? Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Wir haben 12 Wege der Weisheit gesehen. Ich hoffe, dass der eine oder andere hilft, um mit harten Zeiten umzugehen und etwas Positives daraus zu machen. Wir können nicht alle Verständnislücken ausfüllen. Aber wir können im Glauben vorwärts gehen, egal wie viele Steine uns im Weg liegen. Denn bei all dem muss uns klar sein: Wir sind nicht alleine. Gott ist bei uns. Gott ist bei uns. Manchmal stillt er die Stürme um uns herum, aber meistens stillt er uns in unserem Inneren, wenn wir ihm vertrauen. Deshalb merkt euch: Gott ist da und der beste Weg ist, ihm zu vertrauen. Amen. Ich würde gerne beten und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen dazu. Vater, unser Leben ist oft nicht leicht. Ganz und gar nicht. Wir kommen in Situationen, die wir nicht bewältigen können, wo wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll. Wir erleben immer wieder Momente des Schmerzes und des Leides und wir verzweifeln daran. Wir wünschen uns so sehr, dass du uns sagst, warum das alles geschehen muss und wie es am Ende zum Guten kommt. Aber meistens werden wir es nicht erfahren. Deshalb bitte ich dich darum, dass du uns zeigst, dass wir nicht alleine sind. Ich bitte dich darum, dass du uns ganz deutlich zeigst, dass du bei uns bist. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns zeigst, dass wir Geschwister haben, auf die wir zählen können. Und ich bitte dich darum, dass wir es lernen, dir zu vertrauen, ganz egal, wie schwer es auch sein mag. Und ich bitte dich darum, dass du in uns allen die Freude erwächst. Die Freude zu wissen, dass du die Kontrolle hast und dass du uns an ein gutes Ziel bringen wirst. Bitte sei du bei uns und segne uns. Amen.